Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo, liebe Weinnasen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Halbtrocken-Wein-Podcast. Heute bin ich zu Gast bei den Freunden von Küchenliebe, der Podcast. Und wir haben uns entschieden, weil es so viel um Wein geht, dass wir das auch gleichzeitig als Halbtrockenfolge ausstrahlen und sozusagen die Weinnasen ein bisschen auch an die Küchenliebe-Freunde ranführen. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem ersten Teil der Folge. Die Folge war so gut, wir haben uns so verquatscht, dass wir daraus zwei Folgen gemacht haben. Und heute startet die erste und ich wünsche euch damit jetzt ganz viel Spaß.
Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 38. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard.
Hallo.
Und du sitzt mir gegenüber.
Ja, das haben wir so noch nicht gehabt. Wir haben noch nie einen Podcast physisch live miteinander aufgenommen. Das ist doch mal eine Neuheit.
Ja, war mal geplant in München und da haben wir uns doch spontan lieber fürs Wirtshaus entschieden.
Ja, genau. Ja, also pass auf, ich würde sagen, wir machen gleich los. Das Thema heute, es geht um Wein und wir nennen es die Weihnachtsfolge, weil das ist unsere Folge zum Fest. Das haben wir schon mal gemacht. Sascha, kannst du dich erinnern? Da haben wir uns auch ein Gläschen Rotwein aufgemacht. Das war eine sehr unterhaltsame Folge. Das war, glaube ich, wertvolle Tipps.
Ja, man hat aber mir auch zumindest angetragen, dass ich bei den letzten drei Tipps irgendwie ungenau wurde.
Du hast gelallt.
Ja, so kann man es nicht
irgendwie. Wahrscheinlich. So, also wir haben lange überlegt, wie wir die Folge nennen. Also die Weihnachtsfolge, so wird es dann heißen. Wir haben erst überlegt, vielleicht nennen wir es die mit dem Wolf tanzen zum Beispiel. Oder der Wolf und die sieben Weinlein gab es auch. Oder Wein, der Fetisch der Bedeutungslosen und Wein FSK plus 16 plus, wie auch immer. Ja, komm. Wir haben einen tollen Gast, den stellen wir gleich vor. Unser Gast hat einen Küchenhelfer der Woche vorbereitet. Der wird euch allen helfen, ich bin mir sicher. Und er hat zwei Titel für die Party-Playlist notiert. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das Musik sein wird, die mir gefällt. Bei Sascha bin ich mir nicht so sicher. Wir freuen uns über Bewertungen, bitte schon mal während des Hörens erledigen. Danke dafür. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Themenvorschläge und wichtig ist ein Abo, weil wir kommen alle vier Wochen raus und damit ihr nichts verpasst, hilft eben ein Abo. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, wir haben eine Homepage küchenliebe-podcast.de. Für wen machen wir die Küchenliebe? Wir machen den Podcast für Küchensuchende, für Küchenprofis, für Küchenanfänger. Wir werden als Ausbildungstool genutzt. Mittlerweile werden wir auch als Werbeplattform gebucht. Sprecht uns gerne an, also das war der Hinweis an die Industrie. In unseren Standardfolgen sind wir natürlich bestmöglich neutral. Sonderfolgen, Sponsorenfolgen würden wir entsprechend kennzeichnen. Sascha, was war los? Rückblick, die Folge, letzte Folge, Neuheiten und Trends.
Ja, mega gelaufen und ich glaube, wir hätten die Folge ja 3 Stunden lang machen können.
Das ist die Folge, die am stärksten gelaufen ist bisher vom Start weg.
Okay.
Ist tatsächlich so. Und im Nachhinein habe ich gedacht, meine Güte, was hätten wir noch machen können? Wir hätten über die neue Korpushöhe von Nolte sprechen können. Wir hätten über die erste Spüle von Bora sprechen können. Der moderne Spülstein von Systemkeram. Vollkernplatten von Wagner und Schöner und.
Kann Spuren von Werbung enthalten.
Kann Spuren von Werbung. Ach so, hatte ich das schon gesagt?
Nein, haben wir aber jetzt gerade
gemacht. Aber könnte
es sein. Es wird sich heute auch wieder nicht vermeiden lassen.
Also ganz liebe Grüße nochmal an Susanne und Dirk. Ohne euch wäre diese Folge wirklich nicht möglich gewesen.
Habt ihr ganz toll gemacht, ihr beiden. Vielen Dank und ich glaube, wir wiederholen das im nächsten Jahr.
Ich wünsche es mir.
Ja, wenn die beiden wieder mitmachen, liebend gern.
Wird passen. So, für wen machen wir diese heutige Folge? Für alle küchenliebenden Weinnasen und Genießer, oder Sascha?
Ja, auf jeden Fall. Und zumal wir sind es ja beide. Ja gut, du jetzt als importierter Bayer vielleicht nicht so sehr, aber ja, bei mir steht der Wein schon auf der Tagesordnung.
Ist richtig. So, also wir reden über Wein. Wir werden über die Lagerung sprechen, über Technik der Geräte, über Kühlmöglichkeiten. Und wir werden auch einige Mythen sicherlich aufklären. So, wollen wir loslegen?
Ja klar, gib Gas. So, er sitzt also doch schon hier.
Wir haben einen besonderen Gast. Ich habe das mal so ein bisschen formuliert. Er ist Grünkohlliebhaber. Glaube ich. Du darfst ruhig mitlachen. Und Weinhändler Wahlhamburger, glaube ich. Ich glaube, er ist nicht aus Hamburg direkt, aber das kann er gleich selber erzählen. Und er ist auch Podcaster. Im Podcast ist er Gastgeber des Formats Halbtrocken, das seit Juni 2022 läuft. In seinem Podcast verbindet er Weinverkostung mit humorvollen Gesprächen mit Prominenten wie Atze Schröder und Nelson Müller. Und den hochgeschätzten Till Hoheneder dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ich glaube, der mag Champagner sehr gerne. Hm. Dabei stehen nicht nur Weine, sondern auch die Geschichten und Persönlichkeiten der Gäste im Mittelpunkt. Thibaut wählt zu jeder Folge drei passende Weine aus, die den Geschmack der Gäste treffen sollen. Also ich bin sehr gespannt. Sein Ziel, Menschen für Wein zu begeistern, unabhängig von Vorkenntnissen, das ist eigentlich das Charmante, dass man das so hemdsärmlich ohne groß Tamtam machen kann. Kulinarik und Küche, habe ich gedacht, und gute Laune, das passt gut zusammen. So kam ich auf die Idee, Timo in unseren Podcast einzuladen. Wir haben die Ehre, herzlich willkommen, lieber Timo Wolf.
Hallo, herzlich willkommen, ich freue mich sehr und sende einen großen Gruß an alle Küchenliebenden und natürlich an die Weinnasen, die heute hoffentlich auch eingeschaltet haben. Und freue mich, dass ihr ja nun heute einen anderen Rahmen gewählt habt und mich in Hamburg besucht.
Wir freuen uns sehr, dass du Zeit hattest.
Ja, selbstverständlich.
Und das ist für dich wahrscheinlich auch eine besondere Situation, nicht als Host quasi da zu sitzen, sondern als Befragter.
Voll, also sehr ungewohnt. Ich muss mich ein bisschen zügeln. Ich bin so wie so ein Pferd, das schon schart und normalerweise immer das Zepter in die Hand nimmt. Aber ich versuche heute mal ein bisschen in die Gastrolle zu gehen. Eigentlich auch ganz schön.
Das ist auch mal aber ganz bequem. Ja. Ne? Kannst du fast nichts verkehrt machen. Timo, nimm dir mal so eine Minute Zeit. Stell dich mal vor. Was machst du? Wer bist du?
Was mache ich eigentlich?
Ja, hier? Bitte.
Ja, ich bin Timo Wolf. Ich komme aus Hamburg, habe einen Weingroßhandel, liefere Gastronomen, Hoteliers, Wiederverkäufer, selbstständige Einzelhändler wie Edekana, Reviana, also alle, die Wein brauchen, vom Tante-Emma-Laden bis zum Sterne-Restaurant, sage ich immer gerne, weil da ist wirklich alles dabei, von ganz unten bis ganz oben. Und mache das seit über 20 Jahren jetzt, bin hier in der Weinbranche, komme ursprünglich, wie du gerade schon sagtest, nicht gebürtig aus Hamburg, aber das Schwierige am Hamburger sein ist ja, dass man das erst isst, wenn man mindestens schon mal eine Generation hier, eine Vorgeneration muss eigentlich gestorben sein. Also du selber kannst nie Hamburger werden. Da muss schon dein Vater, deine Mutter und am besten schon die Oma hier gestorben sein.
Ah, okay.
Da sind die eigentlich ein bisschen engstirnig so. Aber ich fühle mich natürlich als Hamburger. Ich bin seit über 20 Jahren hier und komme aus dem hohen Norden, aus der Nähe von Oldenburg in Niedersachsen. Aber Hamburg ist meine große Liebe und ich war mit 16 das erste Mal hier.
Ja.
Und wusste, da lande ich. Und das ist dann so gekommen.
Ja. Wie bist du denn zum Wein gekommen? Nun erzähl mal.
Wein war reiner Zufall, wie man so schön sagt. Ich kannte Wein nur, also auch während der, sagen wir mal, Schulzeit, wenn man anfängt, so langsam sich mit dem Thema Getränken und alkoholischen Getränken auseinanderzusetzen. Ich kannte Oppenheimer Krötenbrunn von der Shell-Tankstelle mit einem Schraubverschluss, so was Leckerland so im Sortiment hat. Das war mir ein Begriff und wir fanden uns immer toll nach der Schule, wenn wir uns irgendwie getroffen haben und es gab ein Chianti oder ein Barolo, der durfte vom Aldi sein, weil wichtig war, dass Barolo drauf stand. Dann fühlte man sich natürlich schon, als wenn was ganz Besonderes war. Ich habe Industriekaufmann gelernt, im Familienbetrieb, im Baubereich tatsächlich, also komme aus einer ganz, ganz anderen Ecke und wollte, wie gesagt, nach Hamburg und habe nur geschaut, wer sucht denn irgendwo einen Kaufmann? Mhm. Ich hätte wirklich überall landen können und habe mich damals auch einfach überall beworben. Das war eine andere Zeit als heute. Das war schon noch so, dass man eine Bewerbung geschickt hat und dann kam auch noch mal eine Absage oder ja, es kam einfach mal eine Absage.
Ja.
Ist ja heute ein bisschen anders. Und ich hätte in einer Tankstellenwartungsfirma landen können und alles Mögliche. Und dass ich in einem Weingroßhandel gelandet bin, war reiner Zufall.
Und Glück.
Und es war mir zu diesem Zeitpunkt auch nicht bewusst, wo ich da gelandet bin. Also es war eine Großhandelsfirma, die zur Havesco-Gruppe gehört. Die Havesco-Gruppe ist sicherlich eine der größten Weinhandelsgruppen in Deutschland, zu denen auch Jacques Weindepot gehört, hatte ich überhaupt keinen Plan, wie die Netzwerke da sind, wie die aufgestellt sind und dass das einer der größten Läden in Deutschland ist. Und dann ging das alles seinen Weg. Ich habe meine Liebe und mein Interesse für Wein entdeckt, hatte damals einen Chef, der mir einfach wahnsinnig viel beigebracht hat. Ein Glück auch, dass ich in einer kleinen Struktur war, so dass man auch so ein bisschen wie Familienbetrieb alles machen durfte. Also es war nicht so hierarchisch schwer geregelt, sondern im Grunde genommen, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hat und Bock hatte, durfte man einfach überall mitmachen. Dadurch habe ich da in relativ kurzer Zeit relativ viel lernen dürfen. Ja, und dann bin ich den Weg so weitergepurzelt und vor 11 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, habe meine Firma gegründet und da sind wir heute.
Und macht Spaß.
Ja, macht sehr viel Spaß. Also es ist ein schönes, spannendes Geschäft, was natürlich sehr viel mit Menschen zu tun hat, was sehr viel mit Kulinarik zu tun hat.
Sortiment? Nur Wein?
Nee, nicht nur Wein, auch Teile Lebensmittel, Pasta, Olivenöl.
Spirituosen.
Spirituosen nicht so viel. Es ist ein sehr spezieller Markt, der auch von anderen Playern beherrscht wird und der auch sehr markenfokussiert ist tatsächlich. Von daher, so alles, was groß und wichtig ist, läuft eigentlich unter Bacardi oder Diageo. Das sind so die großen Platzhirsche. Und tatsächlich gibt es dann noch Pernod Ricard und dann passiert auch meistens erstmal nicht mehr viel. So. Und du hast halt auch, das ist vielleicht ganz spannend, wenn du Wein verkaufst, hast du halt bei einem Kunden im Hotel einen Ansprechpartner. Der den Schnaps verkauft, hat aber einen ganz anderen Ansprechpartner. Und die arbeiten auch noch zu unterschiedlichen Tageszeiten meistens, weil die Leute, die in der Bar sind, meistens auch zu anderen Zeiten kommen.
Ja, klar.
Deswegen beißt sich das so ein bisschen. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht so auf der Seite von harten Spirituosen. Also es ist nicht so, dass ich niemals einen Wodka Red Bull getrunken habe in meinem Leben, aber ich finde jetzt relativ langweilig so.
Ja,
und on top auf die Kunden im Großhandel haben wir noch einen kleinen Online-Shop. Das ist so ein Nebengeschäft für uns, aber immer wieder fragen Leute, wo kriege ich denn den Wein? Und wenn sie dann in München wohnen, aber das gibt es nur in Hamburg oder in Köln, dann ist es immer blöd. Deswegen gibt es einen Online-Shop und da kann man dann alles, was wir so im Sortiment haben, auch online bestellen.
Also der tolle Rotwein, der mich da die ganze Zeit anlächelt, wenn der also für heute nicht mehr reicht, kriege ich den bei dir im Online-Shop
absolut, den kannst du online nachbestellen und alle, die dann sagen, wir wollen auch was probieren, können an einzelnen Wein oder auch alle vier sich bestellen, die Folge hören und sich lustig zu Hause
Ein reinklingeln, sehr schön.
Weihnachten ist ja die Zeit des Klingelns, die Glocken läuten ja häufig dann und
sehr schön,
man hat ja Zeit.
So, was erwartet die Küchenliebenden in der nächsten Stunde? Wir übertragen im Prinzip dieses Halbtrockenformat von Timo so ein Stück weit auf unsere Küchenliebe und verkosten Wein. Dabei fragen wir uns gegenseitig aus, würde ich mal sagen. Da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und Sascha, die Frage ist, sollen wir die Verabschiedung vorher einsprechen? Vielleicht ist es später aus technischen Gründen vielleicht nicht mehr möglich.
Ich bin also total topfit heute.
Also ich glaube, es ist immer besonders lustig, wenn es nicht mehr möglich ist. Das ist ein erster großer Spaß.
Nein, das machen wir schon. So, Achtung. Also, wenn ihr diese weihnachtliche Folge hört und ihr wollt eventuell diese Weinverkostung auch mitmachen und die gleichen Getränke zu euch nehmen, gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Weine auch zu bestellen. Wir würden das in den Shownotes entsprechend verlinken. Wir sprechen heute über einen Weißwein, zwei rote und ein Prickelwasser. Was auch immer das jetzt ist, als Überbegriff. Genau. Oder?
Korrekt.
So können wir das mal stehen lassen. Also kurze Warnung. Dieses ist keine Sponsorenfolge, haben wir schon gesagt. Aber seid gewarnt, diese Folge kann Spuren von Werbung enthalten. Es lässt sich nicht vermeiden. Solltet ihr am Ende Lust auf Wein bekommen, findet ihr einen Link in den Shownotes. Und natürlich unser Lieblingsspruch. Die Dosis macht das Gift. Das gilt besonders natürlich für Alkohol. Ihr entscheidet selber, wie ihr damit umgeht.
Ihr seid so rücksichtsvoll, dass ihr das alles einsprecht. Gut zu eurem Publikum.
Wir sind da sehr fürsorglich. Wir sind da sehr. Deswegen trinken wir auch heute diesen Wein konsequent aus, damit
am Ende nicht die Reinigungskraft hier sich noch eine nehmen.
Finde ich gut.
Genau. So, ich würde sagen, kurzer Break. Timo, reißt die Pulle auf.
Ja, hervorragende Idee.
Flupp, hoppala.
Oh. Ja, da bleibt uns nur eins.
Einmal fröhlich anstoßen.
Der Knigge sagt ja, man stößt nicht an.
Beim ersten Mal schon.
Aber ich find's schön.
Ja, also ich find's schon anstrengend, wenn man so Gäste hat, die jede Runde anstoßen müssen.
Ja.
Das nervt schon, finde ich.
Ja.
Irgendwann. Aber so einmal so.
Aber Sascha, weißt du, was der Vorteil einer großen Nase
ist? Avotre Sanitaire oder so ähnlich heißt es.
Was ist der Vorteil einer großen Nase? Man kann gut riechen. Zum Wohl.
Das ist auch ein sehr gutes Glas zum Riechen, weil das nach oben ein bisschen zusammenläuft. Die Serie heißt Power, die ist von der Manufaktur Stölzle aus der Lausitz, von den Ossis.
Ja. Aber vom Gefühl her ein Rotweinglas, also nicht nur vom Gefühl, jetzt, ich lese es ja auch, der Karton steht ja hier neben mir.
Genau, ist ein Rotweinglas.
Aber ist jetzt für aber so ein, was ist es jetzt, was du uns hier kredenzt hast?
Also das Ganze heißt Oltrenero, so heißt das Weingut. Und die Region, wo das herkommt, liegt in Norditalien. Ihr habt sicherlich schon mal Franciacorta gehört.
Ja.
Das ist eine relativ berühmte Region für Schaumweine. Und diese Region heißt, und leider schwierig auszusprechen, müsste man eigentlich umbenennen, Oltrepo Pavese ist die Nachbarregion, ein bisschen größer als Franciacorta und ist für mich aber in der Qualität der Produktion eigentlich ein bisschen schöner als Franciacorta und kennt halt keiner. Und die machen wahnsinnig gute Schaumweine. Das ist auch Metodo Classico, also das ist hergestellt im Grunde genauso, wie man in der Champagne ein Champagner herstellt. Mhm. Flaschengärung, langes Hefelager. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, finde ich, sehr, sehr gut. Das ist jetzt ein Jahrgang 2019, also die haben verschiedene Qualitätsstufen, aber das ist jetzt schon so, finde ich, von denen mit das, was ich am liebsten mag. Kostet so um die 24 Euro. Also ungefähr, grob gesagt, die Hälfte, was eine Flasche Champagner kostet.
Und wenn ich dann einen kaufe, der nicht schmeckt, dann ist es ja wohl...
Ja, jetzt wissen ja alle, dass es schmeckt, weil das haben wir den, oder das könnt ihr natürlich beurteilen, aber ich finde es extrem gut.
Ich finde ihn vor allem, also geschmacklich sehr gut, das ist natürlich auch immer jedem seine ureigenste Sache, aber bei einigen Champagnern stört mich echt, wenn die zu pritzelig sind. Und dieser hier ist viel, viel sanfter, also den...
Die Kohlensäure haut einem nicht so in die Fresse.
Ach, ja, ich gieße nochmal nach.
Hast du sehr vornehm
ausgedrückt. Ja, habe ich sehr vornehm ausgedrückt. Und das finde ich auch. Die Kohlensäure ist sehr.
Sie geht allerdings dezent. Auch schnell raus. Also man muss ihn schnell trinken.
Ja, das ist sowieso.
Also auch man sollte zwei Flaschen immer nehmen.
Geht ja, genau. Man sagt ja auch, die Magnum-Flasche ist die richtige Flaschengröße für zwei Gentlemen, wenn einer nichts trinkt.
Nee, aber du siehst es schon, bitte. Wenn du hier jetzt. Also er ist viel, viel. Ich mag es gern.
Ja, es ist auch, also wenn man jetzt gerade ein bisschen mehr davon trinkt, ist es natürlich auch viel angenehmer, weil man natürlich nicht permanent aufstoßen muss, wenn man nicht so viel extreme Kohlensäure hat. Und bei dem normalen Brüt, also dem Standardprodukt, das hat deutlich mehr Kohlensäure. Das ist jetzt der Jahrgang, der hat ein bisschen weniger Kohlensäure und ich mag es lieber.
Ja.
Aber als Geschmackssache.
Aber jetzt kommen wir noch mal zu den Gläsern. Also das schmeckt wirklich sehr lecker. Wie du schon sagst, prickelig passt alles und so weiter. Aber zu dem Glas, jetzt trinken wir ja theoretisch und praktisch aus einem Rotweinglas. Mhm. Das heißt, du hast ja ein bisschen mehr Oberfläche und so weiter. Und früher hattest du ja verschiedene, was warst du für ein Baujahr?
78. Ne?
Ich kann mich noch
erinnern. Ich kenne Römer und alles Mögliche.
Ich kann mich noch erinnern, unsere Eltern hatten so Sektkelche.
Ja, also Schalen. So Kristall, ja, so Schalen. Ja, haben wir auch zu Hause.
So eine Dinger.
Schrecklich.
Und das, schön. Das war, man hat viel gekleckert mit den Dingern irgendwie gefühlt. Und heute hast du ja viel so, sagt man Tulpen oder was, diese feinen Champagnergläser. Ja. Ich trinke das nicht gerne aus so einem kleinen Glas. Ich habe tatsächlich lieber so ein Glas.
Ja, weil dein dicke Nase da auch nicht mit ins
Glas passt. Ist das ein Stilbruch oder?
Also das Schöne ist, und das muss man sich, glaube ich, immer wieder klar machen, es gibt gar keinen Stilbruch, weil du kannst machen, was du willst. Who pays, who says. Also wenn du das aus dem Eimer trinken willst, dann trinkst du es halt aus dem Eimer. Ist natürlich nicht schön. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel ins Burgund gehst, wo die mit teuersten Weine der Welt herkommen, dann trinken Winzer ganz oft da aus so ganz einfachen kleinen Wassergläsern, wie wir die häufig von Ikea kennen, ihren Wein. Mhm. Es ist schon so, wenn du Gläser nebeneinander stellst, ist es ein himmelweiter Unterschied.
Ja.
Also du kannst ein billiges Pressglas haben und daneben ein vielleicht mundgeblasenes Glas oder auch ein maschinenproduziertes, das ist jetzt das maschinenproduziertes Glas, was vielleicht eine ganz feine Randstärke hat. Und wenn du aus unterschiedlichen Gläsern die Weine probierst, schmecken sie unterschiedlich.
Ja.
Das haben die meisten Leute nie die Muße, sich damit zu beschäftigen, aber das muss man einfach mal machen. Das kann man zu Hause schon mit verschiedenen Gläsern machen. Dafür muss man sich jetzt nicht teure Gläser kaufen. Ja. Aber die Frage ist ja immer, also zumindest bei mir in meiner kleinen Küche zu Hause, wie viel Platz hat man? Wie viele Gläser sind auch realistisch für Lieschen Müller, dass sie zu Hause hat? Und eigentlich, also keiner hat in der Regel den Platz meistens und man braucht ja je nachdem, wie viel Gäste man hat, aber ich brauche eigentlich von einem Glas 12 Gläser.
Eigentlich schon, ja.
Und wenn du dann jetzt, sagen wir mal, die Gläser gibt es ja teilweise sogar nach unterschiedlichen Rebsorten organisiert oder produziert, ja. Kannst ja nicht 30 verschiedene Gläser in den Schrank stellen, 12 Gläser. Also kann man, wenn man ganz viel Platz hat. Von daher finde ich universell einsetzbare Gläser immer sehr gut. Ja. Und ich habe zu Hause so ein Glas wie dieses hier. Das ist ein Rotweinglas, was aber von der Form nicht zu groß ist. Mhm. Und ich habe dann zusätzlich zu Hause noch ein Burgunderglas, was noch so ein bisschen bauchiger ist für so ein bisschen, sagen wir mal, gehaltvollere Weine, die noch ein bisschen mehr atmen müssen und ein bisschen, also für Pinot Noirs vielleicht oder so, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen. Ich habe diese lustigen Champagnerschalen, von denen du gerade sprachst, auch zu Hause. Die hole ich immer mal gerne für besondere Gelegenheiten raus, weil man macht ganz wenig meistens rein.
Ja.
Dadurch hat man immer so einen frischen Schluck, den man eigentlich trinkt.
Okay.
Ja. Bleibt also auch immer kalt und es ist einfach schön. Plus man kann sie auch gut für Cocktails wie Espresso Martini und Pornstar Martini benutzen.
Ja, oder kann man die Sorbet reinwerfen.
Oder ein Sorbet reinwerfen, deswegen sind die eh nie weg.
Nee.
Aber diese normalen Sektgläser, diese Flöten,
ist eigentlich vorbei,
finde ich fürchterlich. Trinke ich ungern draus, halten sich blöd in der Hand. Ja. Haben wir noch nie
schlecht sauber zu machen.
Ja, Katastrophe.
Ich habe das mal, wir waren in Wolfsburg in einem ganz netten Lokal und da kam der Sommelier um die Ecke und sagte, Mensch, wie sieht's aus mit Champagner? Ne? So. Mhm. Und dann kam er mit 2 Burgundergläsern. Ja, normalerweise heißt es ja, je Burgunder, desto runder oder sowas ähnlich. Ne?
Schöner Spruch, ja.
Also, und dann ist das ja sehr bauchig und sehr groß. Und ich muss sagen, seitdem trinken wir zu Hause auch wirklich so Prickelwasser aus einem großen Glas.
Es kommt natürlich auch immer drauf an, was man in so ein Glas hineinschüttet. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Asti Spumante trinkt und völlig ohne Wertung, dann ist es sicherlich nicht unbedingt notwendig, das bauchige große Glas zu haben. Aber wenn du jetzt ein Krug Champagner oder so, oder sagen wir mal, da mehr Geld investierst, dann macht es auch schon Sinn, das aus einem vernünftigen Glas zu trinken. Und ich trinke Weine und Champagner, die, sagen wir mal, ein bisschen anspruchsvoller sind, gerne aus großen Gläsern, weil man meistens damit mehr Spaß hat.
Warum hat so ein Glas so einen langen Stiel?
Also es gibt diese Glasserie zum Beispiel auch ohne den Stiel. Mhm. Auch als Weinglas. Du stellst mir eine Frage, die man eigentlich einem Glasbläser sagen müsste. Ich vermute, dass das irgendwas mit Normung zu tun hat.
Ich könnte jetzt einsteigen.
Dann halt, pass auf, das ist, hier, wir haben einen Klugscheißer. Sascha ist ja staatlich geprüfter, beauftragter und vereidigter Klugscheißer.
Ah ja, das war mir vorhin schon aufgefallen, aber
nein, ich habe mal, hat man bei uns angeboten, ein Glasseminar, ein Weinglasseminar besucht. Ja. Und das hat gemacht Herr Riedel.
Ah ja.
Hat der total super gemacht. Mhm. Also A, diese Stiele sind dafür da, damit die Wärme der Hand nicht ins Getränk geht.
Ja, okay, das ist natürlich
so. Also wenn du jetzt sagen würdest, das wäre zu kurz, ich mit meiner großen Pranke hier, würde den Champagner jetzt natürlich oder Prickelwein erwärmen.
Das Wurstfinger hat er, Wurstfinger.
Ich habe keine Wurstfinger. Und sehr spannend fand ich echt die Runde. Ich hatte ja in der Ankündigung schon gesagt, dass ich also Rotwein-Fan bin, natürlich Prickelwasser ohnehin. Und da hat er uns dann wirklich schwere Rotweine in 3 unterschiedlichen Gläsern vorgesetzt. Mhm. Und da merkst du den Unterschied in einem Glas. Ich trinke jetzt eben gerne alte Shiraz, Syrah, je nachdem, was es nun, woher es kommt. Und da merkst du den Unterschied, hast du die Nase im Glas oder hast du die Nase nicht im Glas? Also Weine mit viel Alkohol, die wirken unwahrscheinlich bissig, wenn die Nase mit im Glas ist. Mhm. Und da ein 100%iger Unterschied. Ich hätte 100 Euro gewettet, dass es ein anderer Wein war, den ich auf dem Tisch hatte. Und dann sagt er so, dreht mal den Zettel um, ihr habt 3-mal denselben Wein im Glas.
Ja, das
ein Wahnsinn.
Hätte unterschiedliche Gläser machen viel aus, können viel ausmachen. Aber man muss fairerweise sagen, es kommt, wie gesagt, immer eben drauf an, was man zu Hause trinkt. Also wenn man jetzt den 6,99 Grauburgunder für den Alltag hat, dann muss man sich da jetzt nicht so viel Gedanken machen.
Sehe ich genauso. So, pass auf. Bessere Sicht auf den Wein hast du natürlich auch, ne? Wenn du den so ein bisschen im Weinglas kreisen lassen willst, hast du ja die Tapser nicht drauf. Hast
genau, das Glas wird nicht so dreckig.
Genau. Und jetzt, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, aber schön groß an Unbekannt. Ich kann mich nicht erinnern gerade. Und zwar sagte der, dieser lange Stiel ist auch deswegen dran, dass man den, also beim Genuss des Weines, den eigenen Geruch, Seife an der Hand etc., den eigenen Körpergeruch nicht so wahrnimmt. Finde ich auch spannend, den Ansatz.
Okay.
Finde ich spannend. Jetzt muss ich gerade mal das Glas in die Hand nehmen und ja, aber das Weiß ich nicht.
Kann ich meinst, ich spiele eine untergeordnete Rolle.
Ja, genau. Beziehungsweise manche Leute, kommt ja aufs Parfum an, die dieseln sich so hart ein. Da macht der kleine Unterschied, das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied.
Da macht der Stil also, keinen Unterschied.
Musste selber auch schon oft Schelte einstecken, wenn ich zu parfümiert zu Weinproben komme, aber.
Es ging jetzt eben. Du warst aber zu riechen, als du in die Tür kamst.
sag mal, was hat das mit der Grünkohl-Liebhaberei auf sich? Da gibt's eine Tradition bei euch, glaube ich, ne?
Ja, ich komme ja aus dem Oldenburger Land. Da ist der Grünkohl fest verankert. Wenn nach dem ersten Frost startet die Grünkohlsaison, wenn der Grünkohl das erste Mal Frost bekommen hat. Und es ist eine Tradition, dass man ab Januar nach Weihnachten, oft auch noch Februar, manchmal bis in den März, je nachdem, wie das Wetter ist, eine sogenannte Grünkohlfahrt macht. Da trifft man sich am Samstag gen Mittag mit einem Bollerwagen, wo ein bisschen Verpflegung drin ist, macht eine schöne Wanderung, macht Spiele und ist gesellig zusammen und kehrt dann irgendwann in eine Gastwirtschaft ein, wo es dann Grünkohlessen gibt. Manche erleben diese Gastwirtschaft noch, manche erleben sie nicht.
Ja.
Und spätestens, wenn man da reinkommt und aus dem Kalten in der Regel, das friert ja dann, und in das Warme, dann
gibt's die erste Klatsche.
Gibt's die erste Klatsche auf jeden Fall. Und das ist immer sehr lustig. Und wir haben irgendwann die Tradition nach Hamburg gebracht und machen das jetzt mittlerweile auch mit vielen Freunden immer in Hamburg. Und die Termine stehen für nächstes.
Das ist ein Traum. Also ich habe das in München natürlich nicht so in dieser Form. Oder wir wohnen ja bei München. Da muss ich den Grünkohl selber kochen. Mache ich dann auch. War jetzt auch erst wieder der Fall. Liebe Grüße an Martin. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Der hat übrigens Grünkohlpralinen besorgt. Kann ich sehr empfehlen, war sehr lecker. Ne? Und Grünkohl ist ja auch so ein Ding auf Sylt. Ne? Bieke brennen, warst du schon mal oben?
Ja, absolut.
Großes Kino.
Ja. Und es ist sehr gesund. Also Kale ist ja in New York vor Jahren auch schon ein Riesentrend gewesen, was man so in Smoothies reinhaut und so.
Ah, okay.
Also Grünkohl.
Ja. Naja, aber gut, mit der Masse Schweinebacke und Kassler Nacken und Kochwurst. Ich glaube, da ist das bisschen Restvitamin C nicht mehr wirklich relevant dazu. Aber das ist einfach ein solides Winteressen, also klasse. Wobei
ja, braucht man jetzt nicht jeden Tag. Nein. Ist so ein bisschen wie Gänsebraten, brauchst du auch nicht jeden Tag, aber so ab und zu ist das ganz schön.
Aber die Oldenburger, da wird das nicht mit dieser schrecklichen Pinkelwurst gegessen, oder?
In Bremen ist sie schrecklich, in Oldenburg ist sie hervorragend. So
ist das ein Unterschied?
Aussehen. Ja.
Okay. Weil die Bremer finde ich sie ungenießbar, muss ich gestehen. Aber man muss damit aufgewachsen sein.
Vielleicht. Man muss damit aufgewachsen sein. Diese Pinkelwurst ist ja so eine gröbere Grützwurst, die aus dem Ammerland schmeckt wirklich ganz hervorragend.
Ah, okay.
Die aus Bremen schmeckt einfach ein bisschen anders. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, das ist reine Geschmackssache.
Ja. Meine Frage zu dem Prickelwasser.
Ja.
Lagerung, Prickelwasser.
Ja.
Liegend, stehend, wie am glücklichsten?
Ich würde ihn zu Hause liegend lagern.
Ja.
Auch deine Weine würde ich immer, die du zu Hause hast, wenn sie einen Korken haben, liegend lagern.
Ja.
Dann, ich fange mal anders an.
Ja.
Die meisten Leute lagern sowieso Weine gar nicht lange zu Hause. Wenn man von wirklicher Lagerung spricht, muss man ja, sagen wir mal, von Jahren oder Jahrzehnten sprechen. Ne?
Ja.
Für das Normale, den kaufe ich heute und trinke den nächste oder in die nächsten Wochen.
Oder mein Jahr.
Oder so muss man sich nicht so riesige Gedanken machen. Wichtig ist eine konstante Temperatur. Also möglichst nicht vielleicht ein Tag Frost und ein Tag 30 Grad. Also diese Wärmeschwankungen sind für eine langfristige Lagerung das größte Problem.
Okay.
Deswegen auch, wenn man jetzt sagt, ich kaufe mir mal was, weil ein Kind ist geboren, wir kaufen aus dem Jahrgang was und wollen das weglegen. Super Idee, aber vielleicht nicht in einen Keller, wo die Heizungsrohre durchlaufen und wo irgendwie immer 18 Grad sind, sondern eher vielleicht ein bisschen kühler und konstant. Meistens sagt man, im Schlafzimmer ist es ganz gut, weil die meisten Leute da gar nicht heizen.
Ja, aber da wird es ja auch mal heiß.
Aber nur kurz.
Die 30 Sekunden sollte der Wein aus sein.
Okay, also ich mache das so, da wir ja nun Weißwein nur für Gäste haben und eben das, was wir so an Blubberwasser haben, steht bei mir in der Kühlzelle. Da ist das mit 7 Grad für mich die richtige Temperatur.
Super, das ist super. Ansonsten, wie gesagt, man in der Regel Korken liegend lagern, dann bleiben die Korken feucht.
Ja.
Wenn du es hinstellst, kommt da ja keine Flüssigkeit ran.
Ja.
Das macht jetzt, wie gesagt, für ein Jahr nichts aus, aber für 10, 15 oder 20 Jahre geht das nicht. Da lagert man sie liegen.
So, wenn das jetzt ein Glaskorken ist, gibt's gar nicht mehr so oft extrem teuer, glaube ich, in der Herstellung. Und der normale Schraubverschluss, da ist es irrelevant wahrscheinlich.
Beim Schraubverschluss ist es eigentlich irrelevant. Lagert man in der Regel, also man hat ja vielleicht so einen Weinklimaschrank oder man hat einen normalen Kühlschrank zu Hause.
Kommen wir ja gleich dazu.
Kommt noch mal. Genau. Ja. Und auch bei einem Kühlschrank ist es ja zu Hause meistens am praktischsten, dass man irgendwo so ein Fach frei macht, wo man so ein paar Flaschen, ich sag mal, so zwei Lagen lagern kann, kommen die meisten Leute ja erstmal ganz gut mit hin.
Mhm.
Und ja, wenn du das jetzt im Carport stehen hast, dann stellst du die Kartons dahin, wie sie sind. Manche Kartons sind halt so, dass die Flaschen sowieso liegen. Mhm. Und manche Kartons, wo die Flaschen drin stehen, oft bei Prosecco oder so, dann lagerst du die halt aufrecht. Da passiert jetzt nicht direkt was. So, ne?
Sag mal, grüne Flaschen, braune Flaschen, ist da ein Unterschied?
Ja, also die Flaschen sind, also nee, bei grün und braun ist erstmal kein großer Unterschied. Das hat einfach was mit Verfügbarkeit von Glas zu tun.
Okay.
Es geht eher um die Frage, ist es ein weißes Glas, wo Sonne rankommt, und ist das Glas gefärbt, damit da es vor Licht geschützt ist?
Ja.
Das ist der Hintergrund.
Und der Rotwein, der ist ja meistens immer in dunklen Flaschen, ne? Also üblicherweise, würde ich sagen.
Gibt bestimmt im Supermarkt auch Sachen, die aus Klarglas sind oder im Tetrapack, aber eigentlich ist Rotwein immer in dunklen Flaschen.
Ja, ja, genau. Ja.
Sag doch mal, ich habe mal ein Weingut besichtigt. Ich sag dann nach deiner Antwort, was der mir gesagt hat. Aber wie ist jetzt so deine Meinung zum Thema Schraubverschluss, Naturkorken, Kunstkorken? Was sagt der Fachmann jetzt dazu? Ist der Naturkorken überhaupt ein Qualitätsmerkmal beim Wein?
Das zeigen eigentlich so ein bisschen Erfahrungswerte. Also es gibt Winzer, die haben Weine parallel ausgebaut. Das heißt, sie haben eine Charge mit Schraubverschluss gemacht und eine Charge mit Korken.
Mhm.
Und mit einem Naturkorken hast du einen Luftaustausch, den du mit einem Schraubverschluss nicht hast. Und selbst die modernen Hightech-Kunststoffkorken lassen einen Luftaustausch zu, den du mit einem Schraubverschluss nicht hast. Und wenn Weine reifen, dann tun sie das eben nur mit einem Korken in der Regel richtig gut. Die Weine, die du mit Schraubverschluss hast, reifen einfach nicht schön nach.
Also der Grauburgunder aus dem letzten Jahr, den ich gleich trinken will,
alles Thema. Gut. Genau, es geht dabei wirklich nur um Reifen und Langfristigkeit. Der Schraubverschluss ist der Verschluss allererster Wahl für alle Weine, die jung getrunken werden.
Mhm.
Im Weißweinbereich, den würde man sogar, wenn man ehrlich ist, einsetzen für die Schaumweine, wenn es denn funktionieren würde. Nur da ist so viel Druck drin, das würde halt abfliegen.
Mhm.
Der Schraubverschluss ist eine super Erfindung. Und bei Weißwein ist es perfekt. Du kannst überall ran, du brauchst keinen Korkenzieher. Das hat keinen großen Impact auf den Wein. Das ist perfekt. Und die Weine werden ja in der Regel innerhalb von, sagen wir mal, nach Ernteproduktion innerhalb von 2-3 Jahren getrunken.
Ja.
Das ist so, glaube ich, das große Gros, was getrunken wird. Aber die Weine, die eben länger liegen, lagern, dann ist meiner Erfahrung nach der Korken einfach immer das Beste.
Ah, okay. Weil das war mir nicht bewusst, dass da tatsächlich ein minimaler Luftaustausch stattfindet.
Ja, ja.
Ah, alles klar.
Deswegen, wenn du ganz alte Flaschen siehst, die vielleicht schon mal 40 oder 50 oder 20 Jahre auch alt sind, dann siehst du manchmal auch, gibt es auch in Auktionshäusern, dass die nicht mehr voll sind, sondern dass es gibt so verschiedene Begriffe, Top-Shoulder und so weiter.
Ja, ja.
Das heißt, das ist wie der Angel's Share bei einem Whisky-Fass. Mhm. Da verdunstet halt was.
Ist doch schön, dass wir immer was lernen, Gerard, oder?
So, ja, absolut.
Und was du natürlich kannst mit einem echten Korken ist, was du mit einem Schraubverschluss eben nicht kannst. Es gibt ja so ein wunderbares Gerät, das nennt sich Coravant. Das ist deswegen kommen wir wieder zu Küchenutensilien sozusagen. Ja. Für alle, die jetzt noch nicht wissen, was schenke ich jemandem zu Weihnachten, das ist etwas, was ich tatsächlich zu Hause habe und wirklich gerne nutze. Das ist ein Gerät mit einer hauchdünnen Nadel, die von innen hohl ist. Und die kann durch diesen Korken durchgestochen werden.
Mhm.
Und dann kannst du mit diesem Gerät dir von deinem 1948er Petrus ein Glas oder sagen wir 01 abzapfen, weil heute Abend will halt keiner was trinken, aber du willst jetzt auch nicht die 3.000 Euro Flasche aufmachen und danach den Rest in Ausguss schütten.
Das habe ich sonst immer das Problem.
Ja, hast du ja, genau. Und immer Suppe draus, Soße draus kommt.
Genau.
Und dann ziehst du diese Nadel danach wieder raus und der Korken, der steht ja unter einem solchen enormen Druck, dass er sich wieder verschließt. Ach, man sollte den Moment stehen lassen, man sollte es nicht sofort auf die Seite legen, dann kann man sich da was abzapfen.
Aber du wirst lachen, ich habe oft die Situation gehabt zu Hause, also nicht jetzt den 3.000 Euro Wein, aber so nach dem Motto, mir tut's dann auch leid, wenn ich einen Wein für 20 oder 30 Euro nicht austrinke.
Ja, genau.
Das ist ja Sünde.
Ja,
aber
da kannst du doch, da machst du so ein kleines Stopfchen drauf, man hat doch sonst.
Ja, keinen.
Aber da musst du ihn ja auch innerhalb von einigen Tagen.
So, und dann wirst du den am nächsten Tag nicht austrinken, weil das ergibt sich nicht, dann bist du nicht zu Hause. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, dafür hat sie mich schon oft übelst beschimpft, weil ich dann immer sage, ja, weg zum Wegkippen ist ja zu schade, weil wir dann echt immer so ein Glas trinken und dann kippen wir, wenn du Pech hast, irgendwann in die Suppe oder in die Soße.
Das kenne ich.
Das ist blöd. Und das ist natürlich ein super
der
Ding.
Coravin ist wirklich eine echt coole Erfindung.
Und ich dachte gerade, als du eben was sagtest von der Nadel, ich glaube, das war so ein drittklassiger James-Bond-Film oder sowas, dieser Drucköffner. Ich dachte, davon wollte ich.
Den gibt es tatsächlich auch.
Aber jetzt pass auf, jetzt nochmal zu dem Prickelwasser. Korken knallen lassen. Ist das sinnvoll? Macht das was mit dem Inhalt? Oder ist das für den, ich sag mal, Prickelgehalt unerheblich? Oder?
Es ist wahrscheinlich nicht besonders erheblich. Da, also umso mehr es knallt, umso mehr geht da wahrscheinlich verloren. Aber ein professioneller Sommelier würde dieses Flashlein immer so öffnen, dass es möglichst nicht knallt.
Stilvoll.
Ja, stilvoll. Und es ist ja auch eine Frage von, also es kann erstens spritzen, aber wenn du nicht aufpassen, der Korken fliegt und der fliegt einem ins Auge, was ja nicht selten vorgekommen ist in diesem Leben.
Ja.
Also mir jetzt Gott sei Dank nicht, aber bei anderen gibt ja lustige YouTube-Videos. Das ist, man sollte da schon ein bisschen aufpassen. Man sollte mal, vielleicht als Tipp, man entfernt die Agraffe, also dieses Metallgestell, und dann hält man den Korken eigentlich fest. Und dreht die Flasche. Also man dreht nicht eigentlich am Korken rum, sondern man dreht von unten die Flasche. Das geht klar. Tatsächlich viel einfacher als andersrum.
Ja.
Wissen die meisten Leute auch nicht.
Aber bei der Champagnerherstellung, nur mal so jetzt, habe ich irgendwie mal gesehen, da spritzen die immer so ein bisschen was raus. Das ist irgend so ein Rest.
Hefe,
genau, ja, genau. Das muss immer raus und dann wird er wieder umgekorkt oder umgedreht und ich habe das irgendwie mal nur gesehen,
wie diese Champagner hergestellt wird. Ja, ist korrekt. Es wird eingefroren und dann, also es ist ein Kronkorken drauf. Die Flasche liegt ja in den Rüttelpulten kopfüber und wird alle, ich weiß gar nicht mehr, 21 Tage oder so irgendwie gerüttelt, damit die Hefe immer weiter sich sammelt und nach unten Richtung Korken rutscht.
Ach so, stimmt, die fällt nach unten und dann wird er
genau,
gefroren.
Genau, und dann kommt sie irgendwann in ein Stickstoffbad, friert ein und dann wird quasi in einer Maschine der Kronkorken runtergenommen, dann fliegt durch den Druck die Hefe raus und dann wird das wieder mit einer Dosage aufgefüllt. Und dabei kann man eben auch entscheiden, kommt da nur ein, sagen wir mal, Wein rein, sodass der Zuckergehalt sich nicht verändert? Oder kommt da etwas rein, wo ein bisschen Zucker drin ist?
Ich wollte gerade sagen, ist es nicht schön, dass die Franzosen, Dosage hört sich doch schon nett an. Bestenfalls ist es Zuckerwasser nur, oder?
Ja, ja.
Zuckerwasser. Sag mal, Lagerung und jetzt, wenn wir zum Kühlen kommen. Es gibt ja verschiedene Kühlmöglichkeiten. Es gibt die Poserschränke zu Hause mit zwei Klimazonen, also für Weißwein und Rotwein entsprechend. Wo ist der Unterschied? Gibt es einen Unterschied Weinlagerschrank oder Weinklimaschrank? Oder was ist der Vorteil eines solchen Schrankes gegenüber einem ganz normalen Kühlschrank?
Ja, auch da kommt es eigentlich wieder wie bei vielen Dingen auf den Inhalt an. Also wenn man sich im Jahr oder über die Jahre einen wunderbaren Vorrat anlegen will, wo die Flasche einen gewissen Einstiegspreis hat und die soll ein bisschen liegen und lagern, dann macht es sicherlich Sinn, auch bei der Kühltechnik zu investieren. Mhm. Ein Klimaschrank hat in der Regel eben nicht nur die Kühltemperatur, sondern sorgt auch dafür, dass ein Feuchtigkeitsgehalt konstant gehalten wird. Also die Luftfeuchtigkeit wird kontrolliert.
Mhm.
Für die meisten Leute macht das aber natürlich einfach gar keinen Sinn, wenn da am Ende der 3,99 Grauburgunder von Aldi drin liegt. Dann sieht das einfach nur schön aus.
Dann ist der Poserschrank.
Poserschrank, genau. Aber dann würde ich auch dazu tendieren, lieber beim Schrank zu sparen und lieber was in den Wein zu packen.
Ja.
Ich finde, es gibt tolle, gerade so, wenn man, die meisten Leute haben ja gar nicht so viel Platz zu Hause. Und es gibt für Küchen genau so in Kühlschrankhöhe oder Spülmaschinenhöhe, diese Unterschrankhöhe, so coole Kühlmöglichkeiten.
Mhm.
Und ich würde sagen, da gehört in erster Linie vielleicht der Rotwein rein und deinen normalen Champagner und Weißwein, den kannst du auch ganz normal in den Kühlschrank packen.
Fertig ab.
Da ist doch so 7, 8 Grad die richtige
Trinktemperatur,
oder? Das ist ja so 7, 8
Grad, genau. Mhm. Und selbst wenn es ein bisschen kühler ist, das Ding ist, da wird immer so viel drüber gesprochen, wenn das nur 5 Grad hat, wenn du es aus deinem Kühlschrank holst und bis du das offen hast und dann schenkst du es in das Glas rein, dann ist das schon bei 7 Grad. Also Kirche im Dorf lassen. Mhm. Ob das 1 Grad mehr oder weniger hat, das merken die Leute eh nicht. Ich finde Wein immer gut, wenn er sogar ein Tick wärmer ist.
Ja.
Kommt natürlich mehr Geschmack raus.
Genau. Jetzt gibt's ja Wein-Klimaschränke oder Weinlagerschränke auch mit Luftfilteranlagen, ne? Also mit so kleinen Aktivkohlefiltern, die sogar Schmutzpartikel und Gerüche aus der Luft entfernen. Kommt sowas durch den Korken? Kommt das im Wein an, wenn das nicht gefiltert ist? Ist das so?
Also ich würde sagen, ihr kommt ja aus dem Küchenbereich. Was gibt es nicht, was man den Leuten verkaufen kann? Mhm. Wenn der Korken einen, sagen wir mal, Fehler hat oder irgendwas drin ist, dann hilft das auch, dann hilft auch das auch nicht mehr, dass okay. der Kühlschrank die Luft filtert, weil es ist ja am Wein dran so. Ne? Ja. Und sagen wir mal so, wenn du in einen Weinkeller gehst von einem Weingut, dann riecht das da in der Regel wie muffig, pilzig, da ist Pilz an der Wand, Schimmel. Da ist eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. Wenn du die Flaschen siehst, auf denen ist ein gesunder Schimmel, der da auch hingehört, so eine Pilzpelzablagerung, das ist was nicht Schlimmes. Also
ja. Ich habe ja den Eindruck, dass wir hier nichts zu trinken kriegen, ne?
Ja, ich habe auch den Eindruck.
Ich werde ja auch so viel gefragt, aber ja, ihr habt die Gläser ja noch fast voll.
Ja, aber wir haben nachgelegt. Es gab ja nichts Neues, deswegen haben wir die alte Flasche jetzt erstmal ausgetrunken.
Ja, aber dann sollten wir, also das hat euch ja schon mal gut gefallen. Das war schon mal
ganz hervorragend, ja, also, oder?
Oltre Nero. Gut, dann fangen wir mal an mit einem Weißwein. Sascha trinkt ja nicht so gerne Weißwein, wenn ich mich da richtig erinnere.
Sascha hat gesagt, das schmeckt immer wie Laterne ganz unten, so rostige Laterne.
Ich werde natürlich probieren, selbstverständlich, aber man macht mir mit Weißwein keine Freude, aber der Rest der Familie trinkt Weißwein, insofern, also wenn ich was geschenkt kriege, werde ich ihn immer los. Also mir macht man mit einem tollen Rotwein eine Freude und letztes Jahr gab es jemanden, der sich bei mir für was bedanken wollte und der hatte mich dann nur so gefragt, du trinkst Rotwein, oder? Oder kriegte ich so ein tolles Paket mit 6 allerdings französischen Rotweinen. Ich war zuerst skeptisch, aber die waren wirklich gut.
Aber ich finde es schön, wie du das jetzt eingeworfen hast für die Zuhörer, dass man dir mit Rotwein eine Freude macht. So.
Ja, Postadresse steht ja, genau, in den Show.
Die Adresse ist So, jetzt muss ich überlegen, welcher war es denn?
Der hier vorne. Der hier
das war's. Ist ja ein spannender.
So, wollen wir mal schnüffeln. Oh,
ja, der riecht ein leichter im ersten Stinker. Moment ein
bisschen muffig.
Ja, mhm. ja. Also das ist, das Weingut heißt Axel Bauer, das kommt aus Baden. Und die Weine, die Axel Bauer produziert, sind alle spontan vergoren.
Was heißt das?
Was heißt das? Also, wenn man Wein produziert, dann erntet man die Trauben und auf diesen Trauben, wie hier überall im Raum, auf eurer Haut, überall sind Hefen. Und diese Weintrauben werden dann gepresst, dann läuft dieser Saft da raus und die Hefen, die auf den Weintrauben sind, auf den Schalen sind,
den Alkohol irgendwann.
Die fressen den Zucker auf und pupsen quasi Alkohol hinten wieder raus, wandeln das um. Und das macht man in der, sagen wir mal, etwas industrielleren Weinproduktion mit künstlichen Hefen, durch Zusatz künstlicher Hefen, um sicherzustellen, dass dieser Vorgang einfach 100% in Gang kommt, kontrolliert ist. Und sagen wir mal so, viele renommierte Winzer machen das in einer sogenannten Spontanvergärung, dass sie eben nur mit den Hefen arbeiten, die da sind. Mit ein bisschen mehr Aufwand und dem Risiko, dass auch ein Ausfall da ist, aber eben auch mit der Entwicklung, dass Weine einen natürlichen, besonderen Geschmack annehmen, was auch mal nach hinten losgehen kann. Was jetzt nicht im Falle einer Flasche, also wenn jetzt hier irgendwas komisch riecht oder komisch schmeckt, kann das, ich gucke mir das gleich mal an, wenn ich fertig geredet habe.
Ja.
Der kann ja auch einen Kork haben oder so. Gibt viele Fehler, die ein Wein haben kann. Aber du kannst eben durch die künstlichen Hefen einfach wahnsinnig viel beeinflussen. Also wenn du Weine trinkst aus Neuseeland, die so oder woanders her, die nach ganz besonderen Aromen schmecken, dann ist das schon eine Fragestellung, die man sich stellen muss, ob das natürlich ist oder ob das durch die künstlichen Hefen, von denen es Tausende gibt,
beeinflusst wird. Also weil es dann andere Hefestämme sind.
Du kannst mit Hefen, kannst du sagen, das soll nach Banane oder Erdbeere schmecken und dann hat die Industrie alles in ihrem kleinen Chemieköfferchen.
Ach, selbst da schon.
Ja. Also umso billiger der Wein ist, den du kaufst, umso mehr chemische Zusätze werden da drin sein, damit es trinkbar ist.
Probier doch mal. Ich muss sagen, also ich sag mal für mich, der schmeckt viel besser, was er riecht.
Exakt das wollte ich gerade sagen. Wenn du dran riechst, würde ich ihn im Restaurant zurückgehen lassen.
Das ist ganz
rund. Aber geschmacklich, also im Prinzip Nase nicht unbedingt ins Glas. Geschmacklich ist der klasse.
Ja.
Wenig, also auch wenig Säure, also eigentlich keine Säure.
Ja, ich würde fast sagen, wir schenken noch einen Schluck ein und lassen das aber mal 20 Minuten stehen. Denn Für mich hat der keinen Kork,
ganz klar. Nein.
Aber der braucht, glaube ich, ein bisschen Luft und muss, glaube ich, sich mal im Frei machen.
Ja. Sag mal, Luft kommen wir auch gleich dazu. Beim Rotwein sprechen wir über das Dekantieren zum Beispiel auch mal.
Ja.
Aber es gibt ja auch so für Weine so ein, ich sag mal, so ein Erifizierer, nenne ich es mal, oder so ein Aufsprudler, um da Luft unterzuwirbeln. Ist das ratsam oder nicht so? Oder
also Spielerei? Also oder? Grundsätzlich ist es so, ich versuche das immer so zu erklären, wie bei so einem Stück Käse oder wie bei so einem Stück Lachs.
Mhm.
Das ist halt eingeschweißt und auf dem Käse oder Lachs steht meistens auch drauf, bitte mal eine halbe Stunde vor dem Verzehr aus der Packung nehmen.
Mhm.
Und so ein Wein ist dann natürlich schon ein paar Jahre in der Flasche im Zweifelsfall. Und das ist so, als wenn du morgens aus dem Bett kommst. Da musst du dich halt erstmal so strecken und recken, damit du mal so ein bisschen frisch wirst. Und beim Wein ist das nichts anderes. Also du kannst im seltensten Fall erwarten, dass du diesen Korken rausziehst, das einschenkst und das ist sofort so, wie du es gerne hättest.
Wein will atmen.
Luft, Sauerstoff kommt da ran, dann fängt er an zu oxidieren.
Ja.
Und ich sag mal so, bei unseren viel besprochenen 399 Weinen spielt das keine Rolle.
Ja.
Aber bei hochwertigen Weinen ist es schon so, dass die Weine sich einfach mit Sauerstoff verändern. Und ich finde es auch spannend. Also kann man zu Hause auch mit Rotwein und so ruhig mal machen, einen Wein probieren und mal beobachten, wie der sich verändert. Deswegen ist es auch manchmal ganz spannend, einen Wein über ein Wochenende zu trinken. Ich weiß, es ist manchmal schwer für die Leute, nicht am ersten Abend die Flasche auszutrinken.
Ja, aber muss man mehrere Flaschen aufmachen vielleicht.
Es hat nicht den gleichen Effekt. Aber wenn du Freitagabend das erste Glas trinkst,
ja,
und Samstagabend vielleicht das zweite Glas und Sonntagabend zum Tat oder was auch immer du guckst, das dritte Glas, dann kannst du über so ein Wochenende dir angucken, wie sich so ein Wein entwickelt, wenn der Luft bekommt. Gerade bei so Weinen, die viele Tannine haben und schwer sind und so.
Also das, was ich trinke.
Das, was du so trinkst. Also da ist das besonders spannend.
Timo, ich merke es immer wieder, gerade auch so beim Essen. Du hast vielleicht so einen kleinen Champagner oder so als Aperitif oder so gehabt und dann fängt man mit dem Essen an, hast du vielleicht noch nicht den Champagner ausgetrunken und hast du schon was gegessen und dann nimmst du den ersten Schluck von diesem schweren Rotwein und denkst, oh, ob das jetzt meiner ist?
Du musst den zweiten nehmen,
genau,
den zweiten Schluck.
Ich mache auch immer den zweiten Schluck und dann weiß ich, ja, das wird mein Wein oder nicht. Beim ersten hast du ab und zu auch so ganz viel diesen Alkohol in der Nase.
Immer ein Tipp, egal was du probierst, aber bei Wein auf jeden Fall, der erste Schluck ist eigentlich nur fürs Spülen.
Ja.
Immer den zweiten Schluck abwarten und
jetzt aber nochmal, du hast eben gesagt, den Rotwein auf 3 Tage verteilt. Sagen wir mal so, dann
wie
muss
groß
er aber
soll
auch,
denn die Flasche
dann
sein?
Dann muss er aber auch weg. Oder wie lange, wenn du so eine Pulle aufreißt, wann sollte man den spätestens verzehren?
Also dieser Weißwein hat leider einen echten kleinen Fehler.
Der und wir sagen die ganze Zeit, der schmeckt gut.
Mm.
Scheiße.
Er schmeckt ja auch nicht schlecht. Aber so schmeckt er normalerweise nicht.
Okay.
Der schmeckt noch viel besser.
Okay. Wie kriegen wir das jetzt gerettet, das Ding? Also
das ist total einfach. Wir öffnen jetzt einen Rotwein.
Ja, dann machen wir das.
Ja, und empfehlen den Leuten einfach.
Bestellt den trotzdem
und probiert den zu Hause.
Es ist aber, das darf man glaube ich auch sagen, das ist
ein, er hat auch sowas Metallisches.
Ja, das ist ein Wein
gehört
für,
da nicht hin.
Das ist mal für ein Experiment, für einen Liebhaber, der einfach mal sagt, ich möchte mal einen anderen Geschmack im Mund haben.
Also wenn der Wein in einem Top-Zustand ist, dann bläst er dich weg. Der ist, Axel Bauer macht so geile Weine.
Und wo liegt so eine Flasche, ist das so?
Die liegt so bei 22 Euro. So.
Das ist kein normaler Terrassenwein.
Das ist kein normaler Terrassenwein, genau. Ja.
Mhm. Ups. Frage jetzt mal von mir, weil ich bin gerade da jetzt drüber gefallen. Da steht keine Rebsorte drauf. Da steht Badischer Landwein.
Ja, das hast du sehr, 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 sehr gut aufgepasst.
Ja, ich bin ja der Fehlersucher, das ist es ja.
Das ist tatsächlich gar kein Fehler. Also es ist so, wir haben ja in allen Ländern dieser Welt ein bestimmte Herkunftsbezeichnungssysteme.
Ja.
Und wir haben ja in Deutschland unseren Gutswein und unseren Ortswein und Landwein. Also es gibt von ganz unten bis ganz oben.
Aha,
und dann gibt es
ja
noch Spätlesen und Auslesen und alles Mögliche. Und du hast in den unterschiedlichen Anbauregionen verschiedene Vorgaben, damit du deinen Wein in eine Qualitätsstufe einstufen kannst und darfst sozusagen. Und wenn du aus diesen Vorgaben ausbrechen willst, dann darfst du den eben nicht mehr in diese Einstufung bringen. Und wenn du in einer Region bist wie Baden und sagst, vom Klima her ist es ziemlich gut hier, ist so ein bisschen Mallorca-mäßig, ist ja immer warm. Ich baue hier jetzt mal Syrah an und dein Weinbauverband sagt aber, es ist keine zugelassene Rebsorte, dann kannst du die zwar anbauen, Aber dann kannst du
Darf ich ihn nicht Syrah nennen?
Ja, dann kannst du ihn vielleicht Syrah nennen, aber du kriegst kein Prädikat. Also du kannst nicht sagen, das ist eine besondere Einstufung. Und dann kannst du das machen, aber dann kannst du es eben nur als Landwein vermarkten, als die unterste Qualitätsstufe. Und das hat zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich gemacht Piero Antinori aus Italien, der einen der ersten Super Tuscans ins Leben gerufen hat, Tignanello, der auch in der Region quasi internationale Rebsorten neben Sangiovese anbauen wollte. Und dann haben sie gesagt, das kannst du machen, aber dann kommt das eben nicht in eine DOC oder DOCG, dann ist es halt unser italienischer billiger Tafelwein, den andere im Tetrapack vermarkten. Gesagt, ja, machen wir aber trotzdem, und hat damit die Kategorie der Super Tuscans ins Leben gerufen, die, sagen wir mal, ihre eigene Qualitätsstufe eingeläutet haben und einfach Regeln brechen.
Okay, also nur weil Landwein draufsteht, heißt es nicht, dass es deswegen ein qualitativ schlechteres Produkt ist, bei Weitem nicht.
In der Regel ist das natürlich so.
Ja,
in der Regel wird da das Unterste abgefüllt. Oder du hast was ganz Cooles, was einfach nicht Regeln entspricht.
Aber da brauchen wir natürlich
Leute wie wir Deutsche, die das sind.
Auch. Ja, wir brauchen ja Regeln.
Wir brauchen ja Regeln.
Ah, so, okay. Und wir brauchen jetzt ein neues Glas.
Ich würde auf jeden Fall ein neues Glas nehmen, Und ich öffne schon mal die nächste Kanne.
Genau.
Ich mache das jetzt, ich spüle das kurz aus, das reicht.
Ja, dann spül das aber am besten mit dem, nicht mit Wasser aus, sondern mit dem Sekt. Aha. Ich weiß, dass du ungern Sekt weggießt, aber ja, ist auch in Ordnung.
Ich trinke den Sekt einfach aus und dann ist es auch.
Hast du so einen Wasserfilm in der im Glas?
Ich denke immer, diese drei Tropfen, die gehen unter sozusagen.
Ja. Aber wo du gerade über die Kühlmöglichkeiten sprichst, das ist doch wahrscheinlich auch ein Riesentrend. Zusatzverkauf, hast du noch einen Platz für einen Schrank? Da quetschen wir noch den verkaufen. Die Küchenleute verkaufen doch wahrscheinlich gerne diese Kühlschränke, oder?
Absolut, ja. Und ja. Ich sag mal, Sascha kriegt die Dinger mit Sicherheit auf den Tisch. Da gibt es sehr schöne Lösungen. Und da gibt es natürlich auch Fehler, die man da machen kann.
Ja, wir haben natürlich, also der Wein ist in der Küche angekommen, sagen wir mal so. Also,
absolut.
Die Deutschen haben sich ja lange mit Wein schwer getan. Ob es jetzt Kröver Nacktarsch oder wie auch immer man ja diese Weinsorten da mal genannt hat, oder eigentlich hätten wir uns vorher noch mal diesen netten Loriot-Sketch hier an.
Paul Huber und Söhne.
So jetzt schon original verkorkst so von Paul Huber so und Söhne. Ich finde das göttlich. Warte mal, was ist jetzt mein Glas hier?
Ach so, Timo, zu diesem gut, roten. Ich soll fragen, ob der Wein korkt.
Ja. Was, du sollst den Wein fragen? Ich hoffe,
können sich drauf verlassen.
Können sich drauf verlassen. Aber du merkst es jetzt doch schon, dass Leute sich mit Wein beschäftigen und die Küchen, das ist natürlich so, die Küchen werden größer. Es ist auch der Platz da. Und die Geräteindustrie hat reagiert. Du kriegst ja heute in der sogenannten Mikrowellennische 45 Zentimeter hoch wirklich tolle Weinkühlschränke.
Zum Beispiel auch in der Backofennische natürlich.
Dann auch in der Backofennische, aber speziell diese 45er. Und ich habe jetzt einen 30 Zentimeter breiten Weinschrank. Der steht bei mir im HWR, der ist ja direkt neben der Küche. Und dann
Hauswirtschaftsraum.
Ja, Entschuldigung.
Er meint Hauswirtschaftsraum, man muss dazu sagen.
Und mein Nachbar fragte mich denn, wie viele Flaschen gehen da rein? Ich sag, du, das reicht immer für einen Tag.
Für einen Rausch reicht's.
Also mach dir keine Gedanken. Also deswegen, wenn Leute sagen, ich brauche hier irgendwie einen Weintemperierschrank für 40 oder 50 Flaschen, dann gucke ich die an. Wozu? Also aber wenn der Wein da 24 Stunden drin liegt.
Kommt auf deine Nachbarn an, kann ich dir sagen.
Ja, so ist Erfahrung. Das glaube ich dir. So, jetzt wollen wir mal schauen.
Aber
jetzt
sag mal ganz kurz, jetzt noch mal zu der Technik. Dieser 30er Schrank, da müssen wir unterscheiden, das ist wichtig. Das ist ziemlich sicher ein Unterbaugerät.
Ist mit der Entlüftung nach vorn.
Mit der Entlüftung nach vorn. Und wenn man jetzt aber meint, man kann dieses 45er oder 60er Gerät, Backofennische, Mikrowellennische, in einem Unterschrank einbauen, dann ist das ein grober Fehler, weil das Gerät natürlich...
Nee, es ist nur ein grober Fehler, wenn ich keinen Schlitz in die Arbeitsplatte mache, dann zum Entlüften.
Weil das Gerät nach oben ablüftet. Die Wärme muss irgendwo hin, das ist ja ein Wärmetauscher.
Ja.
Haben wir ja schon mal in der Folge Kühlen auch ausreichend durchgeleiert, das Thema.
Da werde ich bei Freunden jetzt mal verstärkt drauf achten, die den 60er haben.
Wenn die den unter der Arbeitsplatte haben, sollten die oben irgendwo einen Schlitz haben.
Timo, war mir neulich aufgefallen,
Man ja richtig die Party mitsprengen. Nein,
das ist ein Problem.
Viel geiler. Ich bin natürlich auch bei einigen jetzt so, wo du jetzt sagst, hier, wo ich mal immer Bilder mir anschaue oder so. Eines der renommiertesten Küchenstudios in Deutschland, du kennst es, hatte gerade veröffentlicht, unsere neue Musterküche ist da.
Mhm.
Was habe ich denen geschrieben? Und wo ist die Lüftung für die
Weinkühlschrank? Ich habe das Bild gesehen an der Stirnseite.
Du weißt, wie die meinen?
An der Stirnseite.
Ja, an der Stirnseite.
Aber ich kenne ja noch von meiner Mutter so einen Lüftungsschlitz unter der Kühlgefrierkombi unten nach vorne raus. Macht man das
dann heute noch? Ja, aber Wärme steigt nach oben.
Ja, das habe ich natürlich im Kopf, aber hat man früher so gemacht. Also bringt gar nichts.
Nein, pass auf, man muss unterscheiden. Es gibt ja Unterbaugeräte, auch normale Unterbaukühlgeräte. Die haben im Grunde genommen, ich sag mal, wie einen Lüfter, der unten nach vorne ablüftet. Das ist also wirklich eine technische Unterstützung, das lüftet nach vorne ab. Aber diese normalen Kühlschränke, die verlassen sich auf die Physik. Unten ist ein Schlitz im Sockel und dann kann da Luft eintreten.
Oben im Schrank normalerweise
auch. Und das ist auch wichtig, oben muss auch ein Loch sein und dann kann die Luft da wieder entweichen. Wir sagen immer, 200 Quadratzentimeter oben und unten reichen aus, damit eine ausreichende Belüftung dargestellt wird. So. Und das wird eben unterlassen. Wenn du so ein Einbaugerät unter eine Arbeitsplatte baust, hast du folgenden Effekt. Und wenn du eine Steinplatte hast, kannst du sie zum Wärmen einsetzen, weil die Platte
wird lauwarm da oben.
Die wird richtig lauwarm. Und das ist ein Riesenmist.
Oder das Gerät geht natürlich bestenfalls kaputt, ne? Weil er einfach die Wärme nicht los wird.
Ja.
Klassischer Planungsfehler, gestern habe ich sogar eine Gutachtergeschichte noch gehabt in dem Sauf-Podcast hier. Das ist doch total geil.
Ja, und da greift ja gar keine Garantie, weil du es ja falsch gemacht hast.
Nein, totaler Plan. Und das Schlimme ist, du kannst das ja auch nicht heilen. Wenn ich dir jetzt eine 50.000 € Küche verkauft habe mit einer riesen Insel.
So billige Küchen gibt's?
Ja. Das ist für dieser Einstiegsbereich, das geht. Und du hast die Kücheninsel und da ist jetzt dieser Weinkühlschrank irgendwo mittendrin im Raum positioniert. Was willst du denn machen? Wenn ich zu dir sage, ich muss dir jetzt einen Schlitz in die Platte sägen, dann wirfst du mich doch raus.
Schön.
Also das gibt Küchenhändler, die diesen Planungsfehler gemacht haben.
Da weiß ich jetzt schon drei Freunde, die beim nächsten Mal schön den Abend versorgen.
Schick ihnen mal die Visitenkarte.
Du kannst ja sagen, du bist nicht schuld.
Oh, herrlich.
Herrlich.
So, der hat viel Farbe, finde ich. Sehr viel Farbe.
Ja, wir sind jetzt nach Spanien rübergerutscht.
Mhm. Sehr rot.
Ja, aus dem Ribera del Duero. Die meisten kennen ja das Rioja.
Mhm.
Und Ribera del Duero ist so eine Nachbarregion, die immer ein bisschen feiner ist. So nicht so rumpelig, sage ich mal. Das ist Reiner Tempranillo. Der war 36 Monate im Holzfass. Und dann nochmal 24 Monate in der Flasche. Das ist
Mach, was du willst.
Genau das, was du, glaube ich, magst.
Pass auf, ich kauf den. Mach, was du willst. Der schmeckt.
Oh. Ja. Und was ich ganz
dafür kann ich den ja drücken. Das ist ja genau mein Wein.
Natürlich 15% Alkohol, was viel ist für einen Wein eigentlich schon. Ja. Aber er finde es super eingebunden. Das merkst du gar nicht. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie so brennt. So, dass
ich habe gerade mal die Nase reingesteckt hier auch. Der ist sehr angenehm.
Ja.
Der ist und er ist auch. Du hast das ja auch einige, die fangen dann irgendwann an, pelzig zu werden, so richtig. Der ist trotzdem noch sanft. Also der ist sehr intensiv, aber ich sag mal, den kann man, also ich trinke den auch im Sommer. Nicht bei 30 Grad, aber ich trinke den auch im Sommer.
Ja, kannst du im Sommer eine Orange reinschmeißen auch und einen Eiswürfel vielleicht.
Alter Schwede, doch nicht in den.
Und dann mit dem Eimer die Geschichte.
Mm.
Aber der ist wirklich sehr, unfassbar.
Der ist toll.
Also ich finde, das passt auch gut zur Weihnachtsfolge, weil wenn ich überlege, was in den nächsten Wochen so gegessen wird, dann ist das einfach, passt das einfach mega.
Also wir bekommen Weihnachten Besuch, wir wollen ganz braten, zubereiten im Rohr. Davon können wir schon mal gleich 6 Flaschen klar machen. Der ist richtig geil.
Naja, es ist ja so, Timo darf ja nachher zu Hause, wenn er dann, er muss ja noch fahren. Und zu Hause probierst du das dann mit der Wildsalami.
Ja.
Ne?
Die Wildsau.
Die gibt's ja nachher mit
geil.
Nach Haus.
Geil.
Die macht Sascha selber. Ohne
Ach Quatsch.
Die macht er selber.
Also erst töte ich das und dann mache ich
Bist
auch noch
du
die
Jäger?
Salami selbst. Ja.
Ach, das wusste ich nicht.
Das muss ich ja auch nicht mit hausieren gehen. Es gibt nun doch ja auch schon viele, gelegentlich auch mal Anfeindungen deswegen. Aber nein, also ich finde das auch eine sehr nachhaltige Lebensmittelgewinnung und ich stehe auch dazu.
Ja, es gibt ja auch vor allen Dingen kein geileres Fleisch als Wildfleisch. Also das ist kein
muss allerdings auch schon gut verarbeitet sein.
Und ja.
Also für mich ist Hygiene da oberstes Gebot.
Klar, aber das setze ich jetzt mal voraus. Aber das kommt halt nicht aus der Massentierhaltung und kein Genfütter.
Wenn du jetzt irgendwelche unwissenden, militanten Umweltschützer hast, ich sage immer, ich schieße ja kein Tier tot wegen seiner Trophäe, sondern weil ich glaube, dass das ein hochwertiges Lebensmittel ist. Und solange man das in einer gewissen Menge tut, ist es ja so, als wenn ich die Äpfel am Baum sonst verschimmeln lassen würde.
Ja, hegen und pflegen,
also, sagt man ja. Ja, aber bei der Jagd geht es ja auch um die Pflege. Also es geht ja auch um die Kontrolle von Beständen, oder?
Ja, so. Ich glaube schon, die Natur ist da schlauer. Also wenn wir einfach mal nicht jagen würden, dann...
Wie bei den Kaninchen, die dann die Karnickelsäure kriegen.
Dann gibt es irgendwas. Also das, ich sag mal, das halte ich für ein bisschen vorgeschoben. So ehrlich, so moderner Jäger bin ich schon.
Aber das finde ich gut, dass du das sagst.
Aber ich sage sage einfach, ich lasse die Äpfel auch nicht am Baum verschimmeln. Ich kann es doch ernten. Da tue ich keinem mit weh. Der Bestand gibt es ja leicht her. Also die Wildbestände nehmen kontinuierlich zu. Mhm. Das heißt, die Jäger jagen mehr als nachhaltig. Und insofern ist das ein so tolles
Mein Produkt. Fleischkonsum ist ja wirklich massiv runtergegangen. Mhm. Aber hat sich auch in der Qualität drastisch verbessert. Also ich habe vor ein paar Jahren mal in Corona tatsächlich aus Jux und Dollerei gefastet. Und habe nach dem Fasten dann gleich eine vegane Phase eingeschlagen, weil ich einfach, du rollst mir den Augen, ich wollte es aber, weißt du, du kannst ja nur drüber reden,
erzähl mal, wie das
wenn
du
es gemacht hast. Ja.
Natürlich.
Und ich wollte vor allen Dingen auch wissen, wie ist denn das, wenn du unterwegs bist, wie geht's dir und so weiter. Mhm. Und das war alles super.
Ja.
Unterwegs ist es echt auch nicht leicht, muss man fairerweise sagen. Aber vegetarisch ist schon viel, viel leichter. Vegan ist schon ziemlich abgedreht. Ja. Aber was ich dann wirklich danach weitergemacht habe, ist weniger Fleisch essen. Aber wirklich, also es gibt gar keine Wurst mehr zu Hause zum Beispiel. Das kommt zweimal im Jahr vor vielleicht, dass es, weil Gäste kommen, mal ein Schinken da ist oder so.
Okay.
Aber so dieses, ich habe das Wurstfrühstücken sozusagen komplett eingestellt. Ja. Das habe ich früher wirklich, ich bin damit auch groß geworden, so.
Ja, klar.
Ist alles weggefallen.
Okay. Ja.
Und so die Häufigkeit, Fleisch zu essen, ist so doll runtergegangen, das ist Wahnsinn. Deswegen kann das Fleisch dann auch mehr kosten. Also wenn du heutzutage auch sagst, ich kaufe ein Biohühnchen, da musst du dich ja schon erstmal hinsetzen, wenn du den Preis
siehst. Da legst du dich hin, ja.
Und du gehst ganz anders damit um und du.
Ja. Na, du hast jetzt natürlich den kleinen Nachteil, du lebst hier in Hamburg. Ich lebe auf dem Land. Und ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen von meinem Jagdkollegen kurz vor Sylt. Du sagst da, ich habe Enten geschlachtet. Möchtest du Enten haben? Mm. Naja, und dann bezahle ich bei dem 16 Euro das Kilo.
Für eine Top-Ente.
Dafür kriegst du bei uns gerade, bei dir hier gerade einen Flügel gekauft.
Das ist so, ja.
So,
ja.
Also das ist schon, man merkt auch tatsächlich den Unterschied. Du bist auf dem Land, da auf dem Wochenmarkt und hier in Hamburg ist auch alles teurer einfach.
Extrem.
Das Leben ist
ja,
hier
ja,
auch
das Leben ist viel teurer, das stimmt.
Aber Sascha, vielleicht sollten wir nochmal, Prost, vielleicht sollten wir nochmal einen Arzt einladen.
Ja.
Ohne Schmarrn.
Wie gesund der Weinkonsum
ja,
ist.
Ja, nee, nicht wie, so, man sagt ja immer so schön, je höher die Lebensmittel verarbeitet sind, desto gefährlicher sind sie eigentlich. Also Wurst
ja,
ist
absolut.
Ja schon so. Oder alles, was mit viel Zucker und so weiter verarbeitet wird. Also hochverarbeitete Lebensmittel sind in vielen Bereichen krebsfördernd und ungesund und mal wie dick und dies und das.
Gerard, also, was ganz anderes. Ich glaube, das sehe ich ja, also wenn ich jetzt auch so mir meine Patenkinder angucke, wie sich da teilweise ernährt wird. Also Gruß an euch vier. Ich weiß, dass ihr das ordentlich macht. Aber klar, da wird hier mal zu dem komischen goldenen M gegangen und gegessen.
Mal,
ja, ist aber nicht das passiert Problem, auch. Ne? Das Problem ist aber wirklich viele, die gar nicht mehr wissen, wie viele Lebensmittel schmecken. Und das, da sind wir ja hier bei dem Wein auch nicht entfernt davon. Beispiel, als ich meine Frau kennenlernte, vor 24
Jetzt
Jahren.
Jetzt geht's um Geschmack?
Jetzt da hatte ich einen guten Geschmack. Aber die war jetzt beruflich einfach sehr eingespannt und ich werde ein Erlebnis nie vergessen. Da ist sie mir sicherlich auch nicht böse, wenn ich das jetzt erzähle. Dass ich gesagt habe, wir waren relativ frisch noch zusammen. Ja, wollen wir mal Bolognese machen? Ja, ist doch kein Thema. Hackfleisch und Dings und ja, aber ich habe keine Tüte da.
Was für eine Tüte?
Na, ja, Maggi. Weißt ja hier, Maggi Fix.
Ach, die ist Knorrgedöns.
Knorrgedöns oder so.
Lieber Himmel.
Das kannte ich nicht. Bei uns wurde zu Hause frisch gekocht.
Ja, sicher.
Und ich kenn's auch von meiner Oma natürlich so. Und das ist was wirklich verloren gegangen ist. Und ich habe das auch, wenn ich mal für Leute koche, ja, dann merke ich schon, wer das ist. Mhm. Ja, das ist aber, sagen die, so was Ähnliches wie ein bisschen fade. Ja, sag ich habe da jetzt auch wenig Geschmacksverstärker drin. Da sind frische Kräuter drin, da ist frischer gestoßener Pfeffer drin. Das ist dies. Ich sag, das schmeck es doch einfach. Schmeck doch einfach mal auch so ein Steak pur. Einfach mal probieren, wenn es einen tollen Eigengeschmack hat. Ist verloren gegangen.
Also wir waren vor ein paar Monaten hier in Hamburg, gibt es so einen privaten Business Club, die Hanse Lounge, in der ich Mitglied bin. Und die haben immer wieder Veranstaltungen für die Mitglieder. Und da war Dr. Riedel zu Gast von den Ernährungsdocs.
Der hat das gesagt, hochverarbeitete Lebensmittel und so weiter.
Und der hat eine Stunde einen Vortrag gehalten. Der Vortrag ist eigentlich ein bisschen länger, hat das für uns ein bisschen zusammengekürzt, mit dem Thema die Ernährung und die Folgen für die Wirtschaft. Mhm. Weil der ist natürlich Business Club, sind alles irgendwie Unternehmer. Mhm. Also er hat im Grunde genommen auch nichts erzählt, oder sagen wir fast nichts erzählt, was man nicht wusste. Mhm. Aber alles zusammengefasst in eine Stunde,
man hört es
hat die
neu,
einfach
ne?
sehr schlechte Laune verbreitet.
Ja, glaube ich.
Insbesondere was die Rate von Diabetes angeht, wie viele Kinder heutzutage mit Diabetes auf die Welt kommen, was das für Auswirkungen eben auf das Gesundheitssystem hat. Und er hat ganz klar gesagt, in den nächsten Jahren, wir sehen das ja genau, wie sich das entwickelt. Es
geht steil nach oben.
Geht es so steil nach oben, dass die Gesundheitssysteme komplett zusammenbrechen werden. Ich weiß nicht, ob ihr aktuell so die Presse verfolgt, was da so steht, hier nochmal 10 Milliarden, 11 Milliarden, 18 Milliarden Zusatzkosten. Das geht ja alles erst los. Und im Grunde genommen ist es eigentlich relativ einfach. Alles, was fertig verarbeitet ist, kannst du liegen lassen. Und wenn du in den Supermarkt gehst und guckst, was die Leute auf ihr Band legen, und vielleicht ein bisschen gehässig gesagt, manchmal dann auch guckst, wer da einkauft, dann ist das sehr, so wie man es beim Hund sagt, die Hunde sind ja häufig wie das Herrchen, so ist es beim Einkaufen auch. Du siehst an der Verpackung auch, wer es kauft, so, ne?
Ja, und vor allem, ich lasse die Ausrede auch nicht gelten, dass es was mit der Einkommenssituation zu tun
das
hat.
Das ist der
Lebensmittel sind so preiswert bei uns.
Ich rege mich da tierisch drüber auf, weil es einfach dummes Zeug ist. Ja. Ich bekomme, wir bekommen zu Hause jeden Donnerstag eine grüne Kiste vom Demeterhof, hier um die Ecke. Natürlich kriegst du da im Winter keine Erdbeeren und vielleicht auch keine Tomaten. Es ist immer regional und saisonal. Aber du kriegst einfach so unfassbar gutes regionales und saisonales Gemüse für kleines Geld. Wenn wir bei uns in den Biomarkt gehen und ich vergleiche immer ganz bewusst Preise von den großen Lebensmittelanbietern, das muss jetzt vielleicht nicht gerade der Vergleich zu dem großen blauen A oder dem blauen L sein, aber die Paprika kostet bei unserem Biomarkt immer weniger als beim Edeka oder bei der Rewe.
Wir wollen ja zwei Leute mehr dran finden.
Und dann ist das auch noch Bio oder Demeter-Qualität. Und also das Argument des Preises lasse ich nicht zu, weil es nicht stimmt.
Genau.
Vor allen Dingen wenn du dann siehst, was vermeintlich die Leute kaufen, die eben nicht so viel Geld haben. Die kaufen ja leider sehr häufig von den großen Lebensmittelproduzenten die fertigen Lebensmittel. Das ist eben noch viel teurer. Plus, was ja nicht eingerechnet wird, ist ja wie bei der Atomkraft, da wird die Entsorgung ja auch immer nicht mit eingerechnet.
Genau. Ja.
Es sind ja die Gesundheitskosten, die entstehen. Ja. Die am Ende wieder die Allgemeinheit trägt.
Ja, absolut. Und
von daher.
Und da muss ja auch kein Bio-Hackfleisch gekauft werden. Das muss man ja gar, da wird ja gar keiner dazu gezwungen. Aber die Grundlebensmittel bei uns sind so dermaßen preiswert.
Ja, liebe Weinhasen, das war der erste Teil der Folge. Und ich glaube, in gut 4 Wochen kommt der zweite Teil. Und ich wünsche euch frohes Weihnachtsfest. Kommt gutes neue Jahr und bleibt gesund.